Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wolfram Weimer ist seit Mai Staatsminister für Kultur und Medien. Er ist also noch, könnte man sagen, in der Einarbeitungsphase, hat aber auch schon einige Ankündigungen gemacht. Etwa zu einer Produktionsförderabgabe für internationale Streamingdienste in Deutschland. Kultur heute hat mit ihm über seine Pläne gesprochen. Mehr dazu gleich. Außerdem ein Projekt der US-amerikanischen Tanzlegende Lucinda Childs in Berlin und die Gestaltung der Welt. Peter Schmidt, einer der erfolgreichsten deutschen Designer, ist tot. Zuerst aber nach Bayreuth, wo heute die aktuelle Saison der Wagner-Festspiele eröffnet wird mit den Meistersingern von Nürnberg. Die Premiere in Bayreuth läuft seit 16 Uhr und wird live übertragen von Deutschlandfunk Kultur. Wir hören den Beginn des Vorspiels. Meistersinger von Nürnberg, heute die Eröffnungspremiere in Bayreuth, ein eher heiteres Werk von Richard Wagner. Gerade ist Premierenpause, mit dabei auf dem grünen Hügel, so heißt es unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Für uns ist Jörn Florian Fuchs dabei. Florian ist inszeniert, Matthias Davids, der ist bislang nicht so sehr als Wagner-Regisseur in Erscheinung getreten, sondern hat vor allem Musicals auf die Bühne gebracht und er hat im Vorfeld gesagt, man dürfe ruhig lachen. Das ist mindestens frivol, aber vielleicht ja auch Teil des Popularisierungsprogramms in Bayreuth. Was hat er denn für Ideen gehabt bislang im ersten Teil?
Er inszeniert das Stück wirklich by the book, wie man so schön sagt. Wir haben eine kleine Kirche, das beginnt ja in der Kirche, die sehen wir ganz oben am Bühnenhimmel und da hinter wird zunächst gesungen, da gibt es diese große religiöse Feierlichkeit und diese Liebesgeschichte, die davor dann spielt, die ist sehr schön in Szene gesetzt. Später dreht sich das Ganze und wir sind im Inneren der Kirche. Es kommen die üblichen Gesangsnummern, es kommt dann auch Ritter Stolzing, der eben sehr eigenwillig singt und dann auch kritisiert wird. Das durchaus etwas plakativ. Es gibt dann ein riesiges Spruchband, das heruntergelassen wird vom Bühnenhimmel. Da steht nur ganz oft das Wort Nein drauf. Und, das muss ich jetzt spoilern, ganz am Schluss dieser Szene, gerade eben sozusagen, da fällt diese kleine Kirche vom Himmel fast wie ein Feuerwerk. Das ist dann doch ein großer Lacheffekt. Also man hört schon, das ist keinerlei eigene Deutung, sondern das ist das Stück einfach erzählt und handwerklich sehr genau, auch choreografisch. Das macht Simon Eichenberger hier mit kleinen feinen Nuancen wird einfach dieses Stück mal erzählt und in der Komik auch tatsächlich ernst genommen.
Ja, also richtig gut ist die Telefonverbindung leider nicht. Wahrscheinlich telefonieren gerade in der Bayreuther Pause Hunderte von Menschen mit ihren Verwandten und erzählen davon, wie es wohl gerade ist in den Meistersingern. Wir müssen aber unbedingt noch auf Daniele Gatti zu sprechen kommen am Pult. Der ist ja sowohl Wagner-Spezialist als auch Vertrauter in Bayreuth sozusagen. Georg Zeppenfeld als Sachs, Christina Nilsson als Debüt, als Eva. Die Premiere ist noch nicht zu Ende, aber ein erster Eindruck?
Ist jetzt ausgezeichnet, was die Sängerinnen und Sänger betrifft. Vor allen Dingen Georg Zeppenfeld als Sachs, da spielt er auch ganz wunderbar. Er spielt es schon jetzt so ein bisschen zerrissen, so zwischen Ironie und einer gewissen Kritikkeit. Und Daniele Gatti wählt ein bisschen breite Tempi. Das rumpelt und rumst sich relativ weit vorne, doch immer wieder arg. Es gibt auch kleinere Dinge, die nicht so ganz präzise sind. Aber ich sag mal, das ist jetzt alles in allem eher vielversprechend, was den ersten Aufzug betrifft.
Hören wir dann morgen, wie es bis zum Ende war. Vielleicht kannst du noch 2, 3 Schritte zur Seite gehen, dass da vielleicht das Mobilfunknetz ein bisschen besser wird. Wir müssen nämlich noch darüber reden, dass ja im nächsten Jahr die Bayreuther Festspiele 150-jähriges Bestehen feiern. Heute ist das Programm vorgestellt worden. Was gibt's denn?
Es gibt eine Art KI-Ring. Markus Lobbes wird einen Blick in die Geschichte der Festspiele werfen und wird unterschiedliche Ringe gleichsam auf die Bühne projizieren, von einer KI gesteuert, wie immer das dann aussieht. Das wird also zweimal zu erleben sein und zwar nur nächstes Jahr. Christian Thielemann kommt zurück und dirigiert das Ganze.
Christian Thielemann, sage ich mal, genau, das konnte man nicht gut verstehen, ja.
Genau, Christian Thielemann kommt zurück. Rienzi gibt es. Das ist ja ungewöhnlich, dass man am Hügel Rienzi spielt. Das ist eigentlich ein No-Go. Übrigens hat der neue Chordirektor Thomas Adler de Lint heute beim Grabsing, dem traditionellen 10 Uhr heute Morgen, Grabe Richard Wagners aus Rienzi ein Stück auch dirigiert. Das gab es auch noch nie. Also da gibt es einiges Neues im nächsten Jahr. Ansonsten ist die Stimmung in Bayreuth relativ humorvoll. Es gibt eine Karikaturenausstellung, historische Karikaturen in der Villa Warnfried etwa. Es gibt Ampelmännchen in Form von Richard Wagner und allerlei merkwürdige und schrullige Geschichten. Also das Jahr 2025 ist ein Wagner-Jahr, das unter dem Stichwort Humor und Leichtigkeit steht, denke ich mal.
Und es ist noch nicht ausverkauft, so wie in den letzten Jahren auch nicht. Man befürchtet das offenbar auch fürs nächste Jahr, denn da hat der Vorverkauf heute schon begonnen. Wenn man auf die Webseite der Bayreuther Festspiele geht, dann kann man das sehen. Jörn-Florian Fuchs war das aus Bayreuth, wo heute mit den Meistersingern von Nürnberg die Saison beginnt. Live übertragen übrigens derzeit in Deutschlandfunk Kultur. Eine vollständige Besprechung der Premiere gibt es dann morgen hier bei Kultur heute. Vielen Dank, Jörn-Florian Fuchs. Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, weilt auch gerade in der laufenden Premiere in Bayreuth. Bevor er aber in Berlin Richtung Bayreuth aufgebrochen ist, konnte mein Kollege Wladimir Balzer mit ihm sprechen über die ersten Monate seiner Amtszeit, seine Haltung zu Angriffen auf die Kultur von der extremen Rechten und seine Pläne zum Beispiel zur Regulierung von globalen Digitalkonzernen.
Wolfram Weimer hat sich gefunden. Er hat Pläne. Er wird konkret. Er hat schnell einen Draht in den Bundestag entwickelt.
Politik ist eine große Kompromissmaschine und das gefällt mir daran. Also ich bin beeindruckt vom Parlament, auch vom parlamentarischen Verfahren und auch von den Parlamentariern.
Woran er sich noch gewöhnen muss, dass sein Chef ihn sehr früh am Morgen anruft.
Also man fängt viel früher an in der Politik, als man so gemeinhin glaubt. Insbesondere bei diesem Kanzler, der hat ja ein preußisches Arbeitsethos und da hören die Tage um Mitternacht noch nicht auf und morgens um 6 ruft er dich an.
Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin hat Weimer durch das jahrzehntelange Vertrauensverhältnis eine direkte Verbindung zum regierenden Kanzler und damit womöglich bessere Chancen, Projekte auch tatsächlich zu verwirklichen. Er hat einiges vor, wie in diesem Interview mit ihm deutlich wird. Weimer, der parteilos bleibt, will ernst machen mit einer Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag, nämlich internationale Digitalkonzerne zur Kasse zu bitten. Und zwar auf zwei Feldern. Zum einen die Videostreaming-Dienste, also etwa Netflix und Apple, und zum anderen die klassischen Internetanbieter wie Google und Meta. Alle Player hatte er schon im Kanzleramt. Die Streaming-Dienste könnten die ersten sein, die sich zu einer Investitionsverpflichtung in die darbende deutsche Filmindustrie verpflichten.
Und ich bin der Meinung, dass wenn große Konzerne in Deutschland sehr viel verdienen und den Markt nutzen, die Infrastruktur nutzen, auch die kreative Leistung unserer Kultur- und Medienschaffenden nutzen, dann sollen sie sich auch beteiligen, sollen sich auch engagieren im Land. Und dann kann man sie auch dazu verpflichten. Und nun bin ich jetzt kein Freund von staatlicher Regelung und Bevormundung, sondern höre auch hin, wenn sie freiwillig dazu auch bereit sind, dann gehen wir diesen Weg. Und in diesem Gesprächsstatus sind wir und die Bereitschaft ist doch jetzt da. Und manchmal kann man das Gesetz dann auch so ausgestalten, dass man die Freiwilligkeit ermuntert.
Eine mögliche Ermunterung könnten mehr staatliche Gelder für die deutsche Filmförderung sein, von denen auch wiederum die Streaming-Anbieter profitieren würden. Es wird mehr Geld für den deutschen Film geben. Wie viel? Das lässt Weimer noch offen. Mindestens genauso zentral für die Bundesregierung? Eine Abgabe für Google und Meta und andere Dienste, die den Werbemarkt hierzulande dominieren. Da es hier noch keine einheitliche europäische Regelung gibt, plant Weimer eine Abgabe von 10% des regionalen Umsatzes. Der Kulturstaatsminister formuliert es grundsätzlich.
Wir haben ein grundlegendes Problem. Das sind Monopolisierungstendenzen durch amerikanische Digitalkonzerne. Also die Macht von Google, um es direkt zu sagen, ist einfach zu groß geworden. Und auch die zunehmende Macht der Streamer in Deutschland. Denn wenn amerikanische Digitalkonzerne den deutschen Medienmarkt deformieren und die Medienvielfalt dadurch einschränken, wenn Monopole dort entstehen in einem Feld, wo es um Meinungsbildung geht, dann muss die Politik wach werden.
Bis allerdings der Zollstreit mit den USA nicht geklärt ist, bleibt die Digitalabgabe noch zurückgestellt. Es braucht Verhandlungsmasse. Was Weimer noch angehen will? Der AfD und ihrem Kulturkampf begegnen. Nicht mit einem Verbot der Partei, das würde wenig nützen, sagt er, sondern durch die Rückeroberung von Symbolen. Schon als Patriot sei er stolz auf das Bauhaus, das von der Partei angegriffen wurde. Oder aber das Hambacher Schloss. Oder die deutsche Nationalflagge.
Die Deutschlandfahne, die laufen ja permanent mit Deutschlandfahnen rum, weil sie glauben, die gehört ihnen. Die gehört ihnen aber nicht.
Auch beim Thema Erinnerungspolitik will Weimer neue Akzente setzen. Das Gedenkstättenkonzept der Bundesregierung war unter Claudia Roth gescheitert, weil es aus Sicht der Kritiker zu wenig zwischen den Epochen differenzierte. Weimar will das Konzept neu aufstellen.
Es geht erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war. Es gehört halt zur Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird und dass man nicht sagt, ja gut, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen. Das soll nicht sein und deswegen ist auch das Erinnerungskonzept der alten Regierung so gescheitert, weil man da eben Kolonialismus und das andere Gedenken halt in eins geschrieben hat. Das werde ich ändern, also ich werde das Konzept umschreiben und werde das in diesem Herbst auch vorlegen und da auch zurückkehren zu dieser vollkommen klaren Haltung, was unsere Erinnerungskultur anbetrifft.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, mein Kollege Wladimir Balzer hat mit ihm gesprochen. Das ganze Interview hören Sie am Sonntag um 11 Uhr hier im Deutschlandfunk. Lucinda Childs hat ihre Karriere 1963 am Judson Dance Theater in New York begonnen. Seitdem ist sie zu einer Tanzlegende geworden, hat Grenzen verschoben und Genre miteinander verschnitten. Und sie war ein Star des Postmodern Dance, nicht zuletzt in der Martha Graham Company. In Berlin ist jetzt der Abend Stein zu sehen. Drei Stücke der heute 85-Jährigen aus den 70er Jahren und dazu eine Uraufführung, das Duett Stein, getanzt von Lucinda Childs selbst und der Tänzerin Miki Orihara. Auf der Bühne ansonsten das Berliner Dance-On-Ensemble mit Tänzerinnen und Tänzern über 40. Der Titel Stein spielt an auf die Schriftstellerin Gertrude Stein, deren Texte während der Performance zu hören sind. Elisabeth Nehring hat das gesehen.
Now I can occasion remonstrance. Miss Nuttall was born in America.
Freifliegende Assoziationen und Reime, Wortspiele, Wiederholungen und Rhythmisierungen von Wörtern und Sätzen. Das sind die Elemente, aus denen die Schriftstellerin Gertrude Stein in den 1920er Jahren ihre Texte gewebt hat. Wie im Traum springen die Bilder und Gedanken in Photograph hin und her. Einige Motive tauchen häufiger auf, wie das Bild der Twins, der Zwillinge, von denen, wie es im Text heißt, ein Vorurteil sagt, dass sie eins seien.
My feeling is that one comes in more frequently than another, and yet they always come together. My feeling is one that comes in more frequently than another, and yet they always come together.
Es sind genau diese Stellen, die leicht auf das Bühnengeschehen in Stein bezogen werden können. In dem 20-minütigen Duett sehen wir zwei Tänzerinnen. Die eine, Lucinda Childs selbst. Sie bewegt sich recht vorsichtig hinter einem Gazevorhang, eine lange, schmale Erscheinung, gekleidet in schlichtes Grau. Die andere, Miki Orihara, ebenso gekleidet, hat ihren Platz weiter vorne auf der Bühne. Sie erscheint weniger entrückt, aber dennoch ebenso introvertiert. Die beiden wirken wie zwei alter Egos, wie Frauen unterschiedlicher Generationen und Kulturen, die zusammengehören. Das Bewegungsmaterial ist schlicht, vor allem das Gestische dominiert. Dazu gehören Hand- und Armbewegungen wie Schöpfen, auf etwas hinweisen, deuten, etwas Imaginäres in den Händen halten, es schützen und auch die eigenen Bewegungen beobachten die beiden Tänzerinnen. Zu Tanz und Text kommen noch Musik und Videobilder, beides kreiert von dem Künstler Hans-Peter Kuhn. Seine auf den Gazevorhang projizierten Installationen entführen in Nahaufnahmen von Natur. Grünliches Seewasser wird zu einem steinigen Flussbett, das sich anschließend in Meer und Himmel verwandelt. Die elektronische Musik Hans-Peter Kuhns ist detailverliebt und verlockt mit ihren vielen kleinen Geräuschen zum genauen Hinhören. Sie gibt diesem Duett eine melancholische Note, die Anmutung eines Abschieds, der sich nicht greifen lässt und doch sehr präsent ist. Dennoch wirkt diese Performance ein klein wenig aus der Zeit gefallen. Sucht sie ihre Inspirationen doch deutlich sichtbar in einer künstlerischen Bewegung, die vor 50 Jahren alles anders machen wollte und heute selbst zur Tradition geworden ist. Das Minimalistische in der Bewegung, das assoziative Zusammengehen der Künste, die erratische Haltung der Künstlerinnen, die jede Interpretation offen lassen. Das war in den 70er Jahren, als Lucinda Childs in New York Furore machte, revolutionär, geradezu provokant. Heute aber zeigt uns so eine Produktion vielmehr, wie sehr sich die Performancekunst seitdem verändert, wie viele Entwicklungen sie durchlaufen hat. Der Blick auf die alten Arbeiten der Choreografin dagegen wirkt erfrischend, ja geradezu lehrreich. Drei kurze Produktionen aus den 70er Jahren sind der Uraufführung vorangestellt. In ihnen vereinen sich alle Komponenten, die den Postmodern Dance aus den USA so populär gemacht haben. Scheinbar ganz einfache Bewegungsabfolgen aus Gehen, Laufen und Drehen wechseln sich ab mit kleinen Sprüngen, zu Boden gehen und aufstehen. Die TänzerInnen wechseln die Richtungen durch halbe oder Dreivierteldrehungen, tanzen ohne Musik, ganz fokussiert auf den Rhythmus und zunehmend auch auf die Rhythmuswechsel. Denn was einfach anfängt, steigert sich nach und nach zu einer äußerst komplexen und aufregenden Choreografie. An diesen Werken ist klar zu erkennen, was für eine große Gabe es ist, etwas scheinbar Einfaches wie alltägliche Bewegungsabläufe so zu transformieren, dass sie zu Kunst werden. Unbenommen bleibt genau das Lucinda Childs Verdienst in der Welt des Tanzes.
Stein von der New Yorker Choreografin Lucinda Childs in Berlin. Der Flakon des Parfums Woman Pure von Jill Sander aus dem Jahr 1980 ist Teil der Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Drei kleine Kuben bilden ihn, übereinander gestapelt. Zwei davon den mattierten Flakon, der die goldene Farbe des Parfums durchscheinen lässt. Einer den Kunststoffdeckel. Schlicht und zugleich kostbar sieht das aus. Entworfen hat den Flakon Peter Schmidt, einer der erfolgreichsten deutschen Designer, von dem auch die lila Kuh von Milka stammt und das Markendesign von 4711. Peter Schmidt ist gestern gestorben im Alter von 87 Jahren. René Spitz ist Professor für Designwissenschaft an der Rheinischen Hochschule in Köln. Ich habe ihn gefragt, was denn sein Corporate Design etwa auch für die Bundeswehr oder die Stadt Hamburg ausmacht.
Eine Klarheit, eine Schlichtheit und oft auch eine Raffinesse, die sich erst auf den zweiten Blick erschließt. Wenn man sich die hamburgische Landesflagge von 1834 ansieht, dann ist das hamburgische Tor zu. Und beim Hamburg-Logo, das er 1998 gestaltet hat, da ist das Tor auf. Ist also doch ein bisschen weltoffener, als man erstmal glauben mag.
Das heißt, es sind die Details, auf die es ankommt, wahrscheinlich ja auch bei Flakons zum Beispiel. Da hat er den berühmten von Jill Sander entworfen, aber noch eine ganze Reihe andere und auch die Apollinaris-Flasche. So Flakons und Flaschen, die macht man schon sehr lange. Da könnte man sagen, alle Formen sind eigentlich durch. Was ist denn das, was Peter Schmidt dann noch anders gemacht hat?
Ja, wenn man sich die Arbeiten von ihm ansieht, dann zeichnen sie sich aus durch eine Schnörkellosigkeit, durch eine Klarheit, durch eine Schlichtheit und Prägnanz. Das heißt, der hat aufgeräumt. Zum Beispiel beim Bundeswehrlogo, das aktuelle Bundeswehrlogo, hat er einfach aufgeräumt. Und das gilt auch eben für eine Flasche wie die von Apollinaris. Die ist ganz schlicht, die ist ganz simpel und gleichzeitig hat sie eine Raffinesse im Detail, sodass sie eben über viele Jahre hinweg wiedererkennbar ist. Und das ist eine besondere Qualität. Die gelingt nicht oft und die gelingt tatsächlich nur, wenn man genau weiß, was man alles weglassen muss.
Hat er eine Theorie gehabt? Gibt es Grundsätze der Gestaltung? Ich habe von ihm gelesen, so selbstbewusste Aussagen wie Marktforschung killt das Produkt, Gestaltung sei ein geheimnisvoller Vorgang, das könne man nicht erforschen. Wie sieht das der Designwissenschaftler?
Der Designwissenschaftler sieht, dass man sehr wohl Design erforschen kann und gleichzeitig gibt es ein bisschen von dem, was Walter Gropius schon das Magische in der Gestaltung genannt hat. Es ist aber noch ein bisschen mehr. Peter Schmidt war auch dafür bekannt, dass er für ein Ethos eingestanden hat. Also er sagte, Verpackungen dürfen nicht täuschen. Und er hat auch eine Verantwortung der Auftraggeber gefordert. Er hat gesagt, Gestaltung kann genauso viel Schaden anrichten wie der Hieb einer Axt. Also es ist nicht nur ein moralisches Ethos, was dahinter steht, sondern eben auch der Wille, die Welt in eine bessere Richtung zu gestalten durch Klarheit.
War das auch der Grund, warum er so vieles gemacht hat? Also anders als andere Designer hat Peter Schmidt offenbar gar kein Fachgebiet gehabt. Es gibt Zigarettenpackungen von ihm, Staubsauger, Porzellan, Windeln, Bücher, Zeitschriften, zum Beispiel der Feinschmecker und das Lufthansa-Magazin, auch Websites. War er einfach ein Tausendsasser oder wie ist das gelungen?
Das nehmen Gestalter ja ganz oft für sich in Anspruch. Bei ihm ist aber zu sehen, dass er eine klare Entwicklung hat. Also er fängt beim einzelnen Objekt an, bei der Verpackung, und die Verpackung braucht auch immer einen Schriftzug, braucht auch immer ein Logo, dann macht er das auch. Logo und Schriftzug stehen im großen Zusammenhang, dann macht er das Corporate Design. Und so kommt er zum großen Ganzen, am Ende ja sogar zu den Räumen, die man erleben kann. Das heißt, dieses Auffächern dessen, was zu gestalten ist, das hat er mit einer gewissen Konsequenz und Beharrlichkeit auch bis zum Schluss betrieben.
Ja, mit 76 Jahren hat er sein großes Büro verkauft mit mehr als 100 Mitarbeitern, dann ein ganz kleines gegründet und zum Beispiel Räume designt, das Foyer der Hamburgischen Staatsoper zum Beispiel, die Bamberger Konzerthalle und auch diverse Bühnenbilder für das Hamburg Ballett von John Neumeier. Am Ende hat er dann sogar selbst inszeniert. Er hat also nicht nur Formen erfunden, könnte man sagen, sondern auch sich selbst nochmal neu.
Auf jeden Fall in dem Sinne, dass er all das entfaltet hat, was in ihm als Potenzial angelegt gewesen ist. Dafür haben wir noch andere Beispiele in der Designgeschichte. Aber in der deutschen Designgeschichte ist das ziemlich selten. Also können wir an den Fingern einer Hand abzählen, wie vielen das gelungen ist in der Qualität, wie eben Peter Schmidt.
René Spitz über Peter Schmidt, einen der erfolgreichsten deutschen Designer, der gestern im Alter von 87 Jahren gestorben ist. In den Kulturmeldungen mit Hannah Rau geht es zunächst um Zensurvorwürfe in den USA.
Die amerikanische Künstlerin Amy Sherald hat ihre geplante Ausstellung im Smithsonian in Washington abgesagt. Als Grund nannte sie die angebliche Zensur ihres Werkes Transforming Liberty, ein Gemälde, das die Freiheitsstatue als schwarze Transperson mit Blumenfackel interpretiert. Sherald behauptet, die Museumsleitung habe erwogen, das Gemälde nicht auszustellen und stattdessen durch ein Video zu ersetzen, das Menschen zeigt, wie sie auf das Gemälde reagieren. Und das wertete die Künstlerin als Einknicken vor der Trump-Regierung. Ein Sprecher des Smithsonian erklärte, die Künstlerin habe einen Vorschlag zur Kontextualisierung des Werkes missverstanden. Demnach sollte das Video das Gemälde nur ergänzen. Im Weißen Haus freut man sich über die Absage. Von dort heißt es, die Freiheitsstatue sei keine abstrakte Leinwand für politische Äußerungen. In Venedig hat ein anderer Fackelträger für eine Kontroverse gesorgt. Das Banksy-Kunstwerk The Migrant Child zeigt ein Kind in Schwimmweste. Aus seiner Fackel rauchen pinke Schwaden. Das Bild erschien während der Kunstbiennale 2019 und wurde als stiller Kommentar zur europäischen Flüchtlingspolitik gelesen. Mit den Jahren setzte das Wasser dem Kunstwerk zu und die Farbe verblasste. Der Sanierungsvorschlag des italienischen Kulturministeriums löste jedoch Kritik aus. Künstlerinnen, Aktivisten und Kunsthistoriker argumentierten, Banksy sei sich im Klaren darüber gewesen, dass sein Werk nicht für die Ewigkeit bestimmt sei. Den Kritikern zum Trotz hat die Stadt das Werk jetzt von der Hauswand entfernen lassen, um es vollständig zu restaurieren. Der Berliner Schauspieler Martin Seifert ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er bereits am 15. Juli im Alter von 74 Jahren. Sein Name ist untrennbar mit dem Berliner Ensemble verbunden, wo er fast 40 Jahre als festes Mitglied in zahlreichen Inszenierungen auf der Bühne stand. Einem breiten Publikum wurde Martin Seifert durch seine Hauptrolle als gewalttätiger, trinkender Ehemann in dem DEFA-Film »Bis dass der Tod euch scheidet« bekannt. Zuletzt drehte er etwa mit Tom Tykwer die Serie »Babylon Berlin« und die Bibi und Tina-Kinofilme von Detlef Buck. Und auch der Jazzmusiker Chuck Mangione ist gestorben. Mit diesem Song wurde der US-Amerikaner berühmt. Viel so gut heißt der Hit. Jetzt ist der Meister am Flügelhorn im Alter von 84 Jahren gestorben. Es ist weltweit der erste musikwissenschaftliche Lehrstuhl, mit dem die UNESCO zusammenarbeitet. Jetzt hat die UN-Organisation die Zusammenarbeit mit der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar um 4 Jahre verlängert. Das teilte die Hochschulpräsidentin mit.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hannah Rau. Vielen Dank. Deutsche und israelische Reaktionen auf die Ankündigung der Anerkennung Palästinas durch Frankreich, das Aus für die Chipfabrik in Magdeburg und die Inflation der Einser-Abis, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.